Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit André Mumot.
Der Existenzkampf der Berliner Theater geht weiter. Die Einsparungsvorgaben sind erdrückend und seit kurzem ist nun von Privatisierung die Rede. Gewerkschaften und Personalräte schlagen Alarm. Aber ist das vielleicht ein letzter Ausweg, um die landeseigenen Bühnen der Hauptstadt zu retten? Eine Umwandlung der Rechtsform zum Beispiel in eine häuserübergreifende Stiftung. Darüber wird hinter den Kulissen diskutiert. Betroffen davon ist unter anderem das Deutsche Theater Berlin. Was würde das für das Haus bedeuten? Ist es überhaupt machbar? Iris Laufenberg, Intendant des Deutschen Theaters, ist bei uns zu Gast und bezieht Stellung. Außerdem schauen wir nach Frankreich, wo eine neue Molière-Interpretation gewagt wird, um das migrantische Publikum aus dem Banlieue zu erreichen. Das alles heute in Rang 1. Schön, dass Sie dabei sind. Wie geht's weiter für die Berliner Theater, die so schwer zu tragen haben an den rigiden Kürzungen im Kulturhaushalt, die der Berliner Senat Ende letzten Jahres verhängt hat? Alle Häuser versuchen derzeit, ihre Kosten zu senken, reduzieren die Zahl ihrer Premieren zum Teil ganz erheblich. Das Deutsche Theater etwa von 29 auf 18 Neuinszenierungen in der nächsten Spielzeit. Seit kurzem steht eine neue Strategie auf dem Plan. Es wird nun von Seiten des Senats darüber nachgedacht, die Rechtsform der landeseigenen Bühnen zu wechseln. Nun steht plötzlich die Angst vor der Privatisierung im Raum. Betroffen sind die Volksbühne, das Maxim-Gorki-Theater, das Theater an der Parkaue und das Deutsche Theater. Derzeit wird darüber verhandelt. Die Auslagerung in eine GmbH scheint bereits vom Tisch zu sein. Eine Stiftung wird nun erwogen. Ist das eine Hoffnung für die Häuser oder eine drohende Katastrophe? Wir fragen nach. Iris Laufenberg, die Intendantin des Deutschen Theaters Berlin, ist bei Rang 1 zu Gast. Herzlich willkommen, Frau Laufenberg.
Ja, danke für die Einladung, Herr Mumert.
Erst einmal zur aktuellen Situation. Der Berliner Senat hat das Deutsche Theater aufgefordert, gute 1,5 Millionen im laufenden Jahr einzusparen. Wie gehen Sie derzeit damit um? Wo sparen Sie denn?
Zuerst muss ich mal sagen, dass wir ja keine Rücklagen haben. Also die Theater, die Rücklagen haben, stehen natürlich für diese Spielzeit besser da oder dieses Jahr. Und diese Einschnitte kamen ja praktisch im Dezember für ein Jahr, was total geplant ist. Dadurch, dass wir aus einer Situation kommen, wo wir eine Überschuldung hatten, die wir eben schon direkt zu Beginn meiner Intendanz haben abbauen müssen, haben wir ordentliche Maßnahmen schon im Spielplan drin. Also das heißt viel weniger Premieren, als das DT lange Zeit hatte. Und ganz schmerzhaft ist im Moment, dass wir Umbesetzungen machen. Also sprich Klassiker, die wir noch aus Kurens Spielzeit auf dem Spielplan haben, die sehr gut laufen, Gastschauspieler und Schauspielerinnen nicht weiter engagiert werden, sondern aus dem Ensemble besetzt wird. Das macht ganz viele Schmerzen, weil auch die Szene hier in Berlin eine war, wo man gerne in Berlin lebte, weil man hier auch Arbeit hatte. Ich höre jetzt von Kolleginnen, dass nach Wien gezogen wird oder nach Hamburg, wo die Situation einfach eine andere ist. Und das tut weh und im Ensemble ist es auch aus kollegialen Gründen sehr schmerzhaft. Das heißt, im Moment müssen wir gucken, dass wir enger wieder zusammenkommen, weil es reißt im Moment so ein Ensemble auch ganz schön, es reißt an dem Ensemble. Und die Einschnitte muss ich aber jetzt machen, damit sie in der nächsten Spielzeit greifen. Und das macht gerade sehr, sehr viel Unruhe.
Und mit diesen Einschnitten wird es weitergehen und es wird jetzt nach einer Lösung auch langfristig gesucht. Ich habe es erwähnt, das große Wort der Privatisierung steht im Raum, trifft aber eigentlich gar nicht das, worum es geht, oder? Die verschiedenen Rechtsformen der Berliner Theaterlandschaft sind ja ziemlich unübersichtlich. Für Außenstehende manchmal auch kaum zu durchschauen. Aber angedacht wäre ja die Umwandlung einer landeseigenen Bühne, also das wäre in dem Fall das Deutsche Theater Berlin, in eine landeseigene GmbH oder eine landeseigene Stiftung. Was würde das konkret bedeuten?
Das würde bei uns jetzt überhaupt nicht funktionieren, weil wir haben ja gerade auch eine finanzielle Situation, wo es mit einer Privatisierung und einer GmbH in eine Umwandlung, die erstens nicht über Nacht geht, also die einfach langfristig geplant werden müsste, aber jetzt in unserer Situation wirklich gar keinen Sinn macht und das ist auch politisch überhaupt nicht an mich herangetragen worden.
Aber Sie sind mit diesem Vorschlag konfrontiert, wie die anderen Häuser auch, dass das jetzt diskutiert werden soll. Also das hört man zumindest ja auch von den anderen Bühnen, die da für in Frage kämen.
Ja, aber die Kulturstaatssekretärin Sarah Wedel-Wilson ist meine direkte Ansprechpartnerin, die sehr, sehr viele Gespräche mit den landeseigenen Bühnen gerade führt. Hat das überhaupt nicht als Plan weder kommuniziert und auch, wenn ich sie darauf anspreche, sagt sie, dass das jetzt die Idee ist für die landeseigenen Bühnen. Und ich muss hier sagen, ich weiß nicht genau, was ich damit sagen will, aber es sind zufälligerweise ja alles Ostbühnen. Und wir fahren eigentlich mit dem, wie es gerade ist, nicht so schlecht, weil wir uns konsolidiert haben in der letzten Spielzeit und in der kommenden. Das ist halt das Problem, dass 1,588 einfach nochmal draufgekommen sind. Und das macht die Sache jetzt kompliziert. Und wenn man über andere Formen nachdenkt, dann bin ich natürlich sofort bereit, auch über eine Stiftungsidee sie zu prüfen. Aber das ist noch gar nicht passiert, weil es eben so kurzfristig gar nicht hilft, 1,588 Millionen zu sparen.
Ja, wenn ich das richtig verstehe, geht es da um eine langfristige Perspektive, weil auch tatsächlich ein Transformationsfonds erstmal gegründet werden muss. Es würden also vermutlich auch noch zusätzliche Kosten entstehen, wenn man jetzt über so eine Stiftung nachdenkt. Aber das scheint ja wirklich etwas zu sein, worüber jetzt aktiv diskutiert wird. Und da muss man sich ja auch fragen, ob es nicht vielleicht grundsätzlich durchaus seine Vorteile hätte. Es gibt ja zahlreiche Beispiele für Theater, die zu einer GmbH zum Beispiel umgewandelt wurden, das Schauspiel Köln, das Theater Bremen, das Deutsche Schauspielhaus in Hamburg, und in Berlin ist ja zum Beispiel das Berliner Ensemble, ihr direkter Nachbar, auch eine GmbH. Können die irgendwas, was sie nicht können? Können die leichter einsparen? Gibt es da sozusagen einen Argumentationsgrund zu sagen, die können das ja auch? Warum nicht zum Beispiel auch das Deutsche Theater oder das Maxim Gorki Theater?
Ja, das wird gerne so dargestellt, als wenn wir gleich wären. Aber wir haben ja einen ganz anderen Kulturauftrag als Deutsches Theater, den wir konkret auch haben. Wir haben auch einen Bildungsauftrag, wir haben auch einen Auftrag, uns ganz anders zu vernetzen, und wir haben auch ganz andere Bühnen. Ne? Also wir haben drei verschiedene Bühnen, und wir müssen diese Kooperationen zum Beispiel mit DT Jung, die helfen auch der Szene wiederum, also Tuschschule und Theater, mit denen arbeiten wir ganz doll zusammen, die jetzt auch Kürzungen haben, aber damit auch weiter überleben. Oder die Mondiale, die total gekürzt worden ist, wo Projekte von DT Jung, also der Sparte für
Jugendtheater,
für junge Publikum, aber auch natürlich Partizipationsprojekte und Schulklassenstücke. Also es sind alles Dinge, die wir machen, die einem anderen Bildungsauftrag folgen. Und deswegen haben wir auch eine andere Kartenpolitik, weil wir einfach 24% unserer Karten an Schüler und Schülerinnen und Studentinnen und Studenten vergeben. Und damit ist es schon mal viel, glaube ich, gesagt. Und dazu kommt noch dieser diskursive Rahmen, den wir haben. Und also es ist ein vielfältigeres Angebot, und es setzt nicht nur auf 100% Platzauslastung. Trotzdem haben wir natürlich auch eine sehr, sehr gute Platzauslastung.
Diese Diskussion sorgt ja für große Unruhe. Wie reagieren denn die Mitarbeitenden an Ihrem Haus auf diese Pläne? Wir hören von den Personalräten, dass die sich große Sorgen machen. Geht es Ihrer Meinung nach denn darum, sich nicht mehr an die Tarife des öffentlichen Dienstes halten zu müssen? Ist das vielleicht der Plan im Hintergrund, dass dadurch gespart werden soll, dass man eben diese Tariflöhne nicht mehr bezahlen muss am Ende?
Ja, das sind die Ängste, und Angst ist im Theater immer kein guter Ratgeber und auch kein Motor, sondern Störfaktor. Und ich glaube, dass wir da dringend Klärungsbedarf haben, und ich bin auch sehr froh, dass die Personalräte am 26. April eine Vollversammlung machen, wo wir alle eingeladen sind, auch die Politik, und wo man hoffentlich diese Fragen, die da im Raum stehen oder die vielleicht ja auch von der Presse auch vielleicht in die falsche Richtung gegangen sind, weil es tatsächlich nicht der Fall ist, dass wir jetzt im Moment über eine Umwandlung direkt nachdenken, sondern das sind ja eigentlich Prozesse, man muss ja über alles reden können. Ne? Also die sind doch gar keine Prozesse.
Okay, aber es wird geredet. Am Anfang gab es ja oft diesen Vorwurf, die Berliner Kulturpolitik setzt sich nicht Aug in Aug mit den Institutionen zusammen, mit den Häusern, mit den Theatern, und redet auch nicht, informiert sich auch gar nicht bei Ihnen. Haben Sie das Gefühl, dass sich denn wenigstens an dieser Gesprächskultur was verbessert hat, dass Sie jetzt gemeinsam an einem Tisch sitzen mit dem regierenden Bürgermeister zum Beispiel, mit Kai Wegener, und sagen können, was wäre denn eine Möglichkeit, um diese Finanzierungsschwierigkeiten der Häuser zu verbessern?
Ja, also der regierende Bürgermeister Kai Wegener sagt, er hat natürlich in der kurzen Zeit sehr viel Vertrauen verspielt, und er ist sehr daran interessiert, dass dieses Vertrauen zurückgewonnen wird, und dass es ein längerer Weg ist, ist klar. Für uns ist spannend, gibt es nochmal Sparmaßnahmen für 26, die können wir auf keinen Fall schultern, weil wir machen gerade einen 5-Jahres-Plan, um aus eigener Kraft, nicht mit extra Geld vom Senat, aus eigener Kraft diese erste 1,588 schultern zu können, und über diesen 5-Jahres-Plan sind wir eng im Kontakt mit Sarah Wedel-Wilson. Und das ist
der jetzt, Kulturstaatssekretärin.
Das ist, glaube ich, jetzt ganz wichtig. Aber nochmal zum Profil. Die Profile der Theater sind anders. Und wenn sie nicht anders wären, dann bräuchte es ja die auch gar nicht. Und deswegen ist es, finde ich, immer gefährlich zu sagen, die Theater sind ja gleich. Die sind nicht gleich. Die Schaubühne kommt ganz woanders her. Das BE auch. Und das Deutsche Theater ist ja ein 175 Jahre altes Theater, was eine auch natürlich eine Wahnsinnsausstrahlung nach außen hat. Wir stellen immer fest, wenn wir mit unserem Netzwerk im Osteuropa unterwegs sind, dass man dann sofort sagt, ja, das deutsche Theater, das ist ja sozusagen in der DDR vielleicht sowas wird verstanden oder haben die verstanden, dass sowas ist wie Nationaltheater, was es ja gar nicht ist, oder ein Staatstheater. Also das ist nochmal ein anderes, wenn man davon ausgeht, dass das vielleicht sowas ist wie ein Stadttheater, was ganz viele Aufgaben zu erfüllen hat, dann sind wir einfach nicht gleich.
Aber es gab ja zum Beispiel die Zusammenlegung der Opern in Berlin unter der Opernstiftung. Das wäre ja eine Möglichkeit zu sagen, auch diese Häuser, so unterschiedlich sie sind, so eigen sie auch sind in ihrer Identität, könnten trotzdem sich leichter organisieren und finanzieren lassen, wenn sie in so einem Stiftungskonzept, in einem Theaterstiftungskonzept miteinander verbunden wären, sich Werkstätten teilen könnten. Auch darüber wird ja gesprochen, dass man da einfach Synergien schaffen könnte.
Ja, das sind ja ganz, ganz wichtige Gespräche, die gerade ja stattfinden, ne? Dass man vielleicht Logistik und auch Lagerräume, die man vielleicht zusammen sich teilt. Wir sind ja in der Opernstiftung in den Werkstätten mit dem Deutschen Theater. Das heißt, dort werden alle unsere Bühnenbilder und Kostüme produziert. Und ich kann mir alles Mögliche vorstellen. Es wird auch gerade diskutiert. Und auch die Stiftungsidee gilt es genau zu prüfen.
Also Sie prüfen durchaus. Haben Sie denn konkrete Gegenvorschläge, wenn Sie da so zusammenkommen und über die Zukunft der Häuser miteinander sprechen? Weil die finanzielle Situation, Sie haben es gesagt, wird sich womöglich noch verschlechtern. Es kann sein, dass noch weniger Geld zur Verfügung steht. Ja, gibt es irgendwelche Alternativen, die sozusagen eine Schließung von einem dieser Häuser verhindern? Weil das ja dann auch im schlimmsten Fall passieren könnte, wenn sich das nicht finanziert.
Ich vertraue jetzt im Moment dem regierenden Bürgermeister Kai Wegner, dass es keine Schließung eines Hauses gibt. Das wird immer wieder gesagt. Und dass wir natürlich gemeinsam einen 10-Jahres-Plan, wo auch Stiftungsideen mit dabei sind, das sind unsere Ziele. Und eine Schließung wäre, glaube ich, wirklich eine absolute Katastrophe. Also wen will man bitte schließen? Das sind alles total wichtige Häuser für Berlin. Also wie will Berlin Kulturhauptstadt bleiben, also mit einem solchen Skandal?
Und dann gibt es ja noch eine Perspektive für nächstes Jahr. 2026 wird ein neues Abgeordnetenhaus gewählt in Berlin. Da wird vielleicht auch eine neue Regierung bei rauskommen. Ist das etwas, wo Sie jetzt auch ein bisschen auf Zeit spielen, in der Hoffnung vielleicht, dass eine neue Berliner Regierung auch dieses Konzept, wie wird Kultur überhaupt weiter gefördert, noch mal anders angeht?
Also ich kann gar nicht auf Zeit spielen, ich kann nur jeden Tag spielen. Und wir sind voll. Also was uns dazu kommt, ist, dass alle Theater gerade boomen. Also jetzt muss man einfach sagen, also die Auslassungen sind irre, die Reaktionen sind toll. Hals-Maul-Kassandra von Thomas Brasch, hätte das wer gedacht. Das ist auch eine Ostperspektive, die ein Publikum zieht aus dem ganzen Ostteil, ne? Marzahn, Lichtenberg und so. Also es ist ein anderes Publikum und das müssen wir. Wir müssen spielen, wir müssen gut sein. Und wir brauchen unser Publikum.
Und das Publikum kommt.
Und das Publikum kommt.
Ganz vielen Dank, Iris Laufenberg, die Intendantin des Deutschen Theaters Berlin. Vor kurzem erst haben wir hier in Rang 1 über eine Neufassung von Goethes Faust in einfacher Sprache berichtet, die in Mannheim aufgeführt wurde. Denn immer wieder stellt sich die Frage, für welches Publikum werden die Klassiker eigentlich gespielt? In Frankreich wird traditionellerweise das Bildungsbürgertum angesprochen und nicht etwa junge Menschen mit Migrationshintergrund aus dem Banlieue. Im Pariser Theater La Scène Parisienne macht man es jetzt aber anders. Dort wird derzeit eine urbane Neuinterpretation von Molières Klassiker Der Bürger als Edelmann aufgeführt. Niklas Mönch war für uns in dem kleinen Theater im schicken 9. Pariser Arrondissement.
Auf der Bühne hängt eine Wäscheleine mit Fußballtrikots, eine Shisha steht neben einem Sofa und zur Einstimmung läuft ein Lied des US-Rappers Kendrick Lamar. Alles Symbole der Jugendkultur aus den Banlieues. Die 130 größtenteils jungen Zuschauer erwartet dennoch ein französischer Theaterklassiker. Gespielt wird das Stück Bourgeois Gentilhomme von Molière, auf Deutsch Der Bürger als Edelmann. Der Text ist zwar größtenteils dem Original treu, doch hier und da werden auch Memes zitiert, mit der Sprache gespielt. Und es wird auch gerappt. Nieder mit den Vorurteilen, reimt der junge Mann mit dem Durag, einem in der Hip-Hop-Szene gern getragenen Kopftuch. Anissa Alali steht hinter der Inszenierung. Wie sie selbst sind auch alle ihre Schauspieler im Banlieue aufgewachsen, haben Migrationsgeschichte. Sie will bewusst mit alten Konventionen brechen, sagt sie. Denn die Thematiken, die das 1670 uraufgeführte Stück behandelt, seien immer noch sehr aktuell. gerade für junge Menschen aus dem Banlieue. Ich wollte aus diesem Korsett ausbrechen, weil Molière absolut zeitgemäß ist. In diesem Stück geht es um Monsieur Jourdain, der einer besseren Klasse angehören will. Das wollen auch oft migrantische Jugendliche aus den Vororten. Auch wenn sie dabei manchmal irren. Das wollten wir hervorheben. Denn genau das ist die Botschaft des Textes. Mit dieser urbanen Version Molières wolle sie junge Menschen fürs Theater begeistern. Denn aus einer Studie des französischen Kulturministeriums von 2018 geht hervor, dass Akademiker und Führungskräfte bis zu 6-mal so oft ins Theater gehen wie Menschen aus sozial benachteiligten Schichten. Auch Bakary Sissoko, der Monsieur Jourdain spielt, und Méziane Bella im Stück Cléante hatten früher keinen Zugang zum Theater. Klar, wir hatten zwar Theater, aber wenn man die Menschen dort rauskommen sah, dann waren das nur alte Leute. Ich weiß nicht, damit konnte ich mich nicht identifizieren. Ich wusste nicht mal, was gespielt wird. Zwischen dem Theater und der jungen Generation gab es eine Distanz. Theater war für uns etwas Archaisches, etwas sehr Altes, das für eine bestimmte Kategorie von Leuten vorgesehen war. Schon der französische Soziologe Pierre Bourdieu sagte, dass man auf bestimmte soziale Praktiken verzichtet, weil man glaubt, sie seien nicht für einen bestimmt. Diese selbst auferlegte Grenze würde dann verinnerlicht. Doch es gibt auch geografische und materielle Gründe, sagt Méziane Bella. Im Banlieue gab es ganz einfach nach 22 Uhr keinen Nahverkehr mehr. Die meisten großen Theater sind in Paris. Es spielt eine Rolle, wo du herkommst. Für uns war es einfach unmöglich, ins Theater zu gehen. Wir wussten zwar, dass es ein Angebot gibt, aber aufgrund der Distanz und der Eintrittspreise sind wir da nicht hingegangen.
C'est juste que de par le prix, de par la distance,
Schauspiel, ob im Theater oder im Film, sollte für alle zugänglich sein, findet Anissa Alali. Deshalb gründete sie 2018 ihre eigene Schauspielschule. Ich wollte eine Schauspielschule, die mir ähnlich ist, in der die Schauspieler so sind wie ich und mein Umfeld. Dort, wo ich ausgebildet wurde, war ich die einzige Nordafrikanerin in meiner Klasse. Die Schauspielschule ist auch eine Möglichkeit zu sagen, schaut her, auch wir können Filme drehen, auch wir können junge Leute gut für Film und Theater ausbilden. Und vor allem, auch wir können Rollen und Texte verkörpern, die einem normalerweise nicht zugetraut werden, wenn man ein junger Schauspieler ist. Das Konzept scheint aufzugehen. Nach der Vorstellung gibt es Applaus und Standing Ovations. Auf dem Bürgersteig vor dem Theater steht Anja, 22 Jahre alt und Studentin. Eigentlich geht sie nie ins Theater, heute schon. Das letzte Mal war ich mit der Schule im Theater. Das ist nicht so mein Ding. Mit den sozialen Codes kann ich nicht unbedingt etwas anfangen. Ich fühle mich dort nicht wohl. So richtig Spaß hat mir ein Gang ins Theater also nie gemacht. Aber ganz ehrlich, hier habe ich einen super Abend gehabt.
Ein super Abend. Niklas Mönch war für Rang 1 im Pariser Theater La Scène Parisienne.
Die geniale Stelle.
Und die kommt heute von der Dramaturgin Katja Grafwinkel-Klaassen. Sie veranstaltet unter anderem die Konferenz OnLive am FFT in Düsseldorf.
Meine geniale Stelle war in der Inszenierung Perfect Romance von The Agency, als ich an der Bar stand und einen Liebesbrief vorgelesen bekommen habe von meiner ersten Liebe, die darin beschrieben hat, wie sehr sie sich nach der Trennung nach mir verzehrt hat. Und ich war völlig von den Socken, wie das denn bitteschön sein kann. Und dann stimmte auch noch der Name, mit dem das unterzeichnet war. Creepy. Die hatten mich vorher irgendwie, weiß nicht, in irgendeinem Gespräch so gut manipuliert, dass ich das hab fallen lassen oder so. Das vergisst man aber wirklich in diesem Moment, weil es einem so die Gänsehaut über den Rücken jagt.
Die Dramaturgin Katja Grafwinkel-Klaassen vom FFT Düsseldorf. Das war's für heute bei Rang 1 mit André Mumont. Hier geht's jetzt weiter mit dem Filmmagazin Vollbild. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Samstag. Machen Sie es gut und frohe Ostern.